Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Ute Reckers. Schönen guten Tag. Wir berichten heute vom Düsseldorfer Schilderstreit. Düsseldorf versteht sich als weltoffen und will mehrsprachige Straßenschilder anbringen. Auf Japanisch im japanischen Viertel, auf Italienisch im italienischen Viertel. Aber jetzt wurde ein arabisches Schild beschmiert. Die Kriminalität in Deutschland ist angestiegen, auch unter Kindern und Jugendlichen. Viele Straftaten betreffen die Weiterverbreitung von Kinderpornografie. Wir schauen uns die Situation in Mecklenburg-Vorpommern an. Und wir blicken nach Merseburg, wo die Energieministerkonferenz von Bund und Ländern zu Ende geht. In Düsseldorf lebt die größte japanische Gemeinde in Kontinentaleuropa. Seit 2 Jahren hat deshalb die Straße, die durch das japanische Viertel führt, ein zweites Straßenschild bekommen, das den Straßennamen auf Japanisch mit japanischen Schriftzeichen zeigt. Die Idee kam aus der Bevölkerung und kam so gut an, dass der Integrationsrat der Stadt vorschlug, in verschiedenen Vierteln zweisprachige Straßenschilder anzubringen. An der Düsseldorfer Ellerstraße ist deshalb vergangene Woche ein arabisches Straßenschild angebracht worden, das aber seitdem für hitzige Diskussionen sorgt und auch schon rassistisch verunstaltet wurde. Vivian Leue berichtet.
Die Ellerstraße in Düsseldorf-Oberbilk, unweit des Hauptbahnhofs, ist eine bunte Straße. Marokkanische Restaurants, arabische Gemüsehändler, orientalische Supermärkte und ein Reisebüro für Pilgerfahrten nach Mekka. Die arabische und muslimische Kultur prägen das Viertel. Wer frischen Fisch oder Minze braucht, kommt hierher. Deshalb hat die Ellerstraße an 2 Straßenkreuzungen nun jeweils ein zweites Straßenschild bekommen. Eines, das den Straßennamen in arabischer Schrift zeigt.
Ja, auf Arabisch ist es ja irgendwie umgekehrt. Da steht Straße Ella, Schare Ella.
Erklärt Jamal, der mit 3 Fladenbroten unterm Arm aus dem Supermarkt schräg gegenüber kommt. Er wohnt seit 24 Jahren im Viertel und findet die Straßenschilder.
Gut, jetzt kann das jeder verstehen. Vor allem die alten Leute, die jetzt kein Deutsch sprechen können. Ne?
Dass die Schilder auch als Zeichen eines guten Zusammenlebens verstanden werden wollen, das ist Jamal zu viel Symbolik. Er lacht und bringt die Brote nach Hause. Lukas und Elena, beide 24 Jahre alt, laufen hier ebenfalls häufig entlang und finden, das Schild passt.
Da man auch sieht, dass hier relativ viele arabische Menschen leben, finde ich das eigentlich in Ordnung. Deswegen, warum eigentlich nicht?
Ja, auch für Besuch dann, ne? Wenn Familie und so kommen. Dann
ja, genau.
Wissen die halt, dann kann man auch den Namen dann lesen und das sind ja auch ganz andere Buchstaben.
So locker sehen das zwar viele, aber offenbar nicht alle in der Stadt. Anfang der Woche wurden die Schilder rassistisch beschmiert, mutmaßlich von einer rechtsextremen Gruppe. Die Düsseldorfer AfD teilte in ihrem Telegram-Kanal Bilder der Aktion.
Genau, AfD Düsseldorf, die Aktion stark kreativ fanden wohl, haben sie geschrieben auch.
Sagt der Düsseldorfer Ratsherr Hakim El-Ghazali von der SPD, der auch Mitglied im städtischen Integrationsrat ist.
Ich habe es so erwartet. Mir war es klar gewesen, dass es kommen wird, weil wir haben ja die Restpopulisten, Restnationalisten, die immer dort Stimmung machen. Und das war mir klar gewesen. Sobald ein arabisches Straßenschild oder eins in Persisch oder war es mir klar gewesen, dass es da Widerstand geben wird.
Dabei hat das erste zweisprachige Straßenschild in Düsseldorf vor allem positive Reaktionen hervorgerufen. Seit gut einem Jahr ist der Name der Immermannstraße im Zentrum von Little Tokyo, wie das japanische Viertel der Stadt genannt wird, auch in japanischen Schriftzeichen zu lesen. Imamandori steht da. Die Idee hierzu kam damals aus der Bevölkerung. Die Stadt war sofort dafür.
Und dann kam halt die Idee von mehreren im Integrationsrat, warum denn nicht mehrere Sprachen, noch andere Sprachen?
10 solcher Schilder in den 10 Stadtbezirken Düsseldorfs könnte es irgendwann geben. Eines davon, das 3. der Stadt, ist vor wenigen Tagen in Gerresheim enthüllt worden. Auf Italienisch, wie die Bezirksbürgermeisterin, die grüne Lokalpolitikerin Maria Icking, erzählt.
Und wir hier in Gerresheim haben gerade im Gerresheimer Süden einen großen Anteil mit Bewohnern und Bewohnerinnen, die italienische Wurzeln haben. Und das hat was mit der Glashütte zu tun.
Die Gerresheimer Glashütte, die 2005 geschlossen wurde, war einmal eine der größten Glashütten der Welt. Sie lockte etliche sogenannte Gastarbeiter, vor allem aus Italien, an. Das neue Schild an der Glashüttenstraße, auf dem Via della Vetreria steht, sei deshalb genau richtig platziert.
Es ist einfach eine Anerkennung auch ihrer Leistung, die sie ja erbracht haben als Arbeiter und Arbeiterinnen an der Hütte.
Negative Reaktionen auf das Schild habe sie bisher nicht mitbekommen.
Gerresheim schmückt sich ja eher mit dem Titel Little Italy und der ansässigen Gastronomie dort und den entsprechenden Geschäften.
Es sei schon traurig, dass nun über das arabische Schild in Düsseldorf-Oberbilk so viel diskutiert werde.
Ich meine, die Immermannstraße ist damals ja auch ganz unspektakulär über die Bühne gegangen. Da hat niemand sich dran gestört, wie jetzt hier in Gerresheim auch nicht. Und es ist halt eben auch ein unterschwelliger Rassismus, der jetzt speziell die arabischstämmige Bevölkerung trifft. Das kann man gar nicht anders so sagen.
Zurück an der Ellerstraße. Unter den Schildern in arabischer Schrift hängen seit ein paar Tagen weiß-pinke Plakate. Nazis raus, Oberbilk will euch nicht, steht darauf.
Also das habe ich mir auch gedacht, dass die Stadtgesellschaft da zusammenhält, auch das Viertel hier.
Auch die Reaktion der Stadtspitze auf die rassistischen Schmierereien kam prompt. Oberbürgermeister Stefan Keller, CDU, ließ mitteilen, Düsseldorf sei eine internationale und weltoffene Stadt, in der Fremdenhass keinen Platz habe. Die Stadt habe Anzeige erstattet, der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen.
Das war ein gutes Zeichen auch für uns, auch für alle Kommunalpolitiker, glaube ich, dass man auch die Sorgen ernst nimmt. Ne? Also Fremdenfeindlichkeit natürlich, Rassismus.
Vielleicht wirken die Schilder letztlich doch über ihren symbolischen Charakter hinaus.
Aus Düsseldorf berichtete Vivien Leue. Heute wurde ja die Kriminalstatistik für Deutschland veröffentlicht. Die Bundesinnenministerin musste verkünden, dass nach Corona die Zahl der Straftaten in Deutschland angestiegen ist. Und leider auch bei Kindern und Jugendlichen. Ein wichtiges Delikt bei den Minderjährigen ist das Weiterverbreiten von Kinderpornografie über Messenger-Dienste wie WhatsApp. Da werden Bilder von einem zum anderen weitergeleitet, ohne dass die Kinder unbedingt wissen, dass das strafbar ist. Dieser fragwürdige Jugendtrend ist ein größeres Thema, zum Beispiel auch in Mecklenburg-Vorpommern. Fast die Hälfte der unerlaubten Weiterverbreitung geht hier auf das Konto von Jungen und Mädchen. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann hat sich nach den Gründen für dieses Phänomen erkundigt.
Der rasante Anstieg der Hinweise auf die Herstellung, den Erwerb, den Besitz oder die Verbreitung kinderpornografischer Darstellungen besorgt auch Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel. Schließlich sind die Zahlen im Nordosten wie insgesamt bundesweit innerhalb von 8 Jahren auf fast das Zehnfache gestiegen. Doch besonders erschrecke ihn die Tatsache, dass bei den knapp 650 im vorigen Jahr verfolgten Fällen fast die Hälfte zu minderjährigen Täterinnen oder Tätern führte. Viele von ihnen sogar jünger als 14 Jahre und ohne jedes Bewusstsein dafür, dass sie strafbare Handlungen begehen, selbst wenn sie ungefragt derlei Bilder und Videoclips erhalten, speichern und teilen.
Wir haben als Eltern an der Stelle eine gemeinsame Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, unsere Kinder und Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, dass das im Regelfall kein Computerspiel ist, dass diese Bilder in der Regel nicht von Rechnern erstellt worden sind, sondern auf harten, extrem brutalen und grausamen sexuellen Missbrauch von Kindern und kleinsten Kindern zurückgehen. Dass auch das zufällige Tauschen von Bildern von Freundinnen und Freunden, die man irgendwie bekommen hat, diesen Straftatbeständen unterfällt.
Also es ist in allen Schulen ein Thema und wir sollten vielleicht erst differenzieren, was eigentlich Kinderpornografie alles erfasst,
sagt Gesa Stückmann in einem Gespräch mit dem NDR. Die Rostocker Rechtsanwältin befasst sich seit langem mit kriminellen Phänomenen im Internet wie Cybermobbing und Hassreden. Dabei hat sie vor allem Kinder und Jugendliche im Blick.
Zum einen gibt es die harte Kinderpornografie, wo wirklich Kinder sexuell missbraucht werden von Erwachsenen. Und dann gibt es die Kinderpornografie, dass zum Beispiel eine 12-Jährige sich sexuell aufreizend, nackt oder halbnackt ein Foto macht und dieses Foto jemandem schickt. Das ist vom Gesetz her, auch Kinderpornografie. Und da steht eine Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis drauf.
Der Begriff Kinderpornografie ist erst 2021 gesetzlich so erweitert worden, dass er auch das Teilen sexuell aufreizender Selfies durch Minderjährige umfasst. Das mag ein Teil der Erklärung dafür sein, dass sich die Zahl der bei der Polizei eingegangenen Hinweise ausgerechnet von 2021 auf das vergangene Jahr verdoppelt hat. Bundesweit auf rund 136.500, in Mecklenburg-Vorpommern auf knapp 1.170. Dafür, dass in diesem kurzen Zeitraum auch der Anteil Minderjähriger an der Tätergruppe um 35 bzw. 42% gestiegen ist, hat Rechtsanwältin Stückmann diesen Hinweis.
Gerade jetzt durch Corona hat es enorm zugenommen, dass auch schon Grundschulkinder diese Technik in der Hand haben. Eltern haben keine Ahnung, was Kindern dort begegnet, zumal ich ja in diesen Messenger-Diensten auch nicht irgendwas filtern kann. Ich kann da nicht irgendeine Filtersoftware installieren, dass meine Kinder gewisse Inhalte nicht sehen dürfen, sondern da kommt alles ungefiltert. Und weil es im Netz unterwegs ist und weil viele auch denken dann, es wäre cool, sowas zu teilen, sie wären damit toll oder es wäre lustig oder wie auch immer, wird es einfach geteilt.
Der Schweriner Innenminister Christian Pegel von der SPD gibt sich vor allem im Bereich der harten Kinder- und Jugendpornografie mit teils unvorstellbar grausamen Missbrauchsdarstellungen keinen Illusionen hin. Auch vor Jahren habe es sehr wahrscheinlich schon sehr viele unentdeckte Taten gegeben. Heute würden sie eher erfasst. Zum einen dank entsprechender Gesetze in der EU, vor allem aber in den USA. Dort gibt man den Anbietern von Messenger-Diensten und Internetportalen auf, ihre Server regelmäßig nach kinderpornografischem Material abzusuchen und die Funde den Ermittlungsbehörden zu melden. Beim Bundeskriminalamt kämen viele Hinweise aus dem Ausland an. Sie würden gegebenenfalls an die betreffenden Landeskriminalämter weitergeleitet. Zum anderen seien aber auch Eltern und Lehrer zunehmend aufmerksam.
Bei den Kindern und Jugendlichen ist es, wenn es geteilt wird, eher so, dass doch irgendwo mein Elternteil was sieht und sagt, Moment mal, erstens von deinem Telefon ist das sofort runter und zweitens, da gehen wir mit zur Polizei.
Allerdings sei es eine schlechte Idee, der Polizei anschauungshalber solche Bilder oder Filme zu schicken, denn, so Christian Pegel.
Ja, das sind für den Erwachsenen eigene Straftaten, zum Teil mit schweren Sanktionierungshintergründen. Da kann ich immer nur sehr dringend vorwarnen, den Fehler gerade nicht zu begehen, auch nicht anderen Eltern etwas zu schicken und zu sagen, habt ihr das auch, sondern das sollte man dann tatsächlich auf dem Gerät lassen, wo es drauf ist und die Polizei oder aber die Schule diese Aufgaben erledigen lassen. Alles andere bringt die Eltern in Gefahr.
Und so schützt auch in diesem Fall Unwissenheit vor Strafe nicht. Doch dass es für alle hilfreicher ist, Bescheid zu wissen und damit nicht zuletzt der Verbreitung von Kinderpornografie einen Riegel vorzuschieben, ist auch in Mecklenburg-Vorpommern klar. Das Land will sich für mehr Aufklärung und Vorbeugung in der Schule einsetzen.
Unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, berichtete. In Merseburg in Sachsen-Anhalt geht gerade die Konferenz der Energieminister von Bund und Ländern zu Ende. Die Minister haben unter anderem über Strompreise gesprochen, über die Energiewende und speziell auch über den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft. Noch läuft die Abschluss-PK der Konferenz, bei der das Land Sachsen-Anhalt den Vorsitz hatte. Unser Landeskorrespondent hat das Ganze für uns beobachtet und ist uns jetzt zugeschaltet. Niklas Ottersbach, was sind denn bisher die wichtigsten Ergebnisse dieser Energieministerkonferenz?
Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist aus meiner Sicht, dass sich Bund und Länder darauf einigen oder darauf verständigt haben, einen vergünstigten Industriestrompreis zu entwickeln. Hubert Aiwanger, der bayerische Energieminister, hat hier auch mal eine Hausordnung oder eine Nummer genannt, und zwar 4 Cent die Kilowattstunde ab Mitte nächsten Jahres. Das ist so seine Vorstellung. Also es geht darum, für die Industrie einen günstigeren Stromtarif anzubieten. Aber es geht nicht einfach nur um eine Subvention, die so um die 10 Milliarden Euro teuer wäre, sondern das Ganze soll damit verbunden werden, dass die Industrie auch auf erneuerbare Energie umsteigt. Und eine eine Idee ist, sozusagen das so zu machen, wie es in Magdeburg geplant ist für die Intel-Ansiedlung. Dort ist nämlich angedacht, dass die Ansiedlung begleitet wird von einem Windpark. Also der Strom, der in den Chipfabriken entstehen soll oder verbraucht werden soll, soll in einem Windpark vorher produziert werden. Und das, so hat das der Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium gesagt, das möchten wir bitte in ganz Deutschland umsetzen, dass der Strompreis nicht einfach nur subventioniert wird, sondern dass der Strom, der in der Industrie erzeugt und genutzt wird, dass der eben aus erneuerbaren Energien kommt. Und das ist so aus meiner Sicht, finde ich hier, der wichtigste Punkt, den die Energieminister von Bund und Länder hier zusammen besprochen haben.
Okay, also subventionierter Strom, der aber grün produziert werden soll. Ein weiteres wichtiges Thema war ja zumindest laut Ankündigung auch der Ausbau der Wasserstoffwirtschaft. Wasserstoff als Träger für klimafreundlich erzeugte Energie. Sachsen-Anhalt als Gastgeber hat diesen Punkt auf die Tagesordnung gebracht. Warum?
Naja, Sachsen-Anhalt möchte Modellregion werden für grünen Wasserstoff. Es gibt eigentlich auch schon ganz gute Voraussetzungen hier im Süden Sachsen-Anhalts. Es ist eine Chemieregion und es gibt auch schon ein bestehendes Pipeline-Netz, 150 Kilometer lang. Und diese Pipelines können auch umgewidmet werden und dort kann auch in Zukunft grüner Wasserstoff langfließen. Es gibt zum Beispiel auch Projekte, wo Wasserstoff in unterirdischen Erdgaskavernen gespeichert wird. Zum Beispiel in Bad Lauchstädt. Das ist das größte Wasserstoffprojekt in Sachsen-Anhalt. Dieser unterirdische Salzstock ist so groß, dass da zweimal das Leipziger Völkerschlachtdenkmal reinpassen würde. Und dort kann man eben auch grünen Wasserstoff speichern. Also das sind so die Ideen. Aber es gibt halt keine deutschlandweite Infrastruktur. Es gibt regionale Pipelines, aber noch kein verbindendes Netz in ganz Deutschland. Und daran, das ist eben der zweite Prüfauftrag, den sich hier der Staatssekretär aus Berlin aufgeschrieben hat, das soll jetzt eben passieren, dass die Wasserstoffinfrastruktur in ganz Deutschland einheitlich aufgebaut wird. Ja, wie gesagt, das ist ein Prüfauftrag. Das ist in Zukunft wichtig und müssen wir mal schauen, was daraus jetzt wird.
Ja, apropos müssen wir mal schauen. Wir hören ja seit Monaten, die Energiewende müsse unbedingt beschleunigt werden. Und gleichzeitig hören wir, dass es da Hemmschuhe gibt, wie zum Beispiel die deutsche Bürokratie. Wie bewerten Sie als Beobachter denn jetzt die Erklärungen der Energieminister? Sind es jetzt mehr als reine Absichtserklärungen?
Also man muss ja sagen, das ist jetzt hier ein Bund-Länder-Treffen. Also es ist diese Energieministerkonferenz, das war vorher ein informelles Treffen, jetzt ist es ein offizielles Treffen, vorbereitet mit Staatssekretären und auch mit ein bisschen größerem Rahmen. Ich meine, der Bundeswirtschaftsminister war hier digital zugeschaltet, sein Staatssekretär ist live da in persona. Es sind sozusagen Prüfaufträge und Arbeitsaufträge, die sich der Staatssekretär jetzt aufgeschrieben hat und mitgenommen hat. Und rechtlich bindend sind sie nicht, aber es besteht hier zumindest eine große Einigkeit, dass zum Beispiel in Sachen Industriestrompreis was passieren muss, weil er in Deutschland einfach zu teuer ist. Und das Ziel ist, das eben zu verbinden mit erneuerbarer Energie. Aber da müssen wir jetzt, es wurden hier noch keine Zeitschienen genannt. Hubert Aiwanger hätte das gerne ab nächstem Jahr. Wie gesagt, es ist ein Vorschlag, aber rechtlich bindend ist das noch nicht.
Dankeschön. Live von der Bund-Länder-Konferenz der Energieminister war das unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach.